Guten Morgen. Ihr müsst unbedingt mal alle Technikdienst machen. Das Gefühl, das die Nathalie jetzt wahrscheinlich gerade gehabt hat, wenn ein Lied angesagt wird, das man nicht vorbereitet hat. Wenn die Musiker dann schon anfangen zu singen und man findet das blöde Lied nicht, das ist unbeschreiblich. Und das könnte man sehr gut für die heutige Predigt brauchen. Aber ja, komme später noch zurück drauf. Ich möchte vor der Predigt noch beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du ja, uns Gnade schenkst, dass wir das singen dürfen und ja, bis allein deine Gnade genügt. Danke, dass wir das in deinem Wort lesen dürfen und ich möchte dir danken, dass wir hier in unserer Gemeinde ja, mit deinem Wort immer wieder versorgt werden. Du weißt, wie es mir gegangen ist in der Vorbereitung. Ich möchte bitten, dass du jetzt einfach hilfst, dass ich da gut sortiert durchkomme. Amen. Ja, vor 2 Wochen hat der Joe hier über Apostelgeschichte 19 gepredigt. Heute geht es dann weiter. Damals haben wir gehört, wie die Jahre, die Paulus in Ephesus war, was da so geschehen ist, wie dann der Schluss gewesen ist. Trotz Widerstand hat sich das Wort ausgebreitet, durch die Kraft des Herrn lesen wir. Und in der ganzen Gegend war das der Fall, nicht nur in Ephesus, in der ganzen Provinz Asien. Und Gott wirkte durch Paulus auch große Wunder. Also damals vorgenommen, nochmal durch Mazedonien nach Griechenland zu reisen. Und er hat auch schon 2 Mitarbeiter vorgeschickt, Erastus und Timotheus. Und am Ende von Kapitel 19 gab es dann schließlich den lautstarken Aufruhr im Theater von Ephesus. Wir lesen heute Kapitel 20. Es besteht aus mehreren Abschnitten und ich werde das Kapitel mit euch zwar vollständig, aber nicht wirklich zusammenhängend lesen. Als erstes schauen wir uns die Reise an nach der Zeit in Ephesus. Anschließend betrachten wir kurz den Aufenthalt in Troas. Und schließlich kommt der Hauptteil der heutigen Predigt, das Zusammentreffen des Paulus mit den Ältesten aus Ephesus. Bitte Nathalie, dass sie die Karte vorne anzeigt. Ja, wir sehen hier die Ägäis. Das ist der Mittelmeerteil zwischen der heutigen Türkei und Griechenland. Da unten ist Ephesus. Da beginnt die Reise und ja, ich habe euch hier noch einen Maßstab einbaut, einfach damit ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie weit die da damals unterwegs waren. Für die am Telefon zuhören, ihr könnt es gerne in den Bibeln ganz hinten so eine Karte aufschlagen. Da ist üblicherweise eine Karte drin mit den Missionsreisen des Paulus. Wir befinden uns hier auf der 3. Missionsreise. Das Ende der Reise ist übrigens hier unten dann in dem Ort Milet. Ich habe versucht herauszufinden, ob man Milet oder Milet sagt. Ich habe ganz lange Milet gesagt, aber der liebe Google-Übersetzer hat mir dann erklärt, dass das Wort von der Ausgangssprache Kurdisch kommt und Milet heißt. Also Milet. Ich lese Apostelgeschichte 20, die Verse 1 bis 6. und 13 bis 15 aus der Übersetzung Schlachter 2000. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich. Und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Mazedonien ist hier auf der Karte ganz oben. Die Orte Philippi und Thessaloniki gehören da rein. Nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und er brachte dort 3 Monate zu, und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asien Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asien aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Weiter ab Vers 13. Wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos, um dort Paulus an Bord zu nehmen, denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mytilene. Und von dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios. Tags darauf aber fuhren wir nach Samos. Und nach einem Aufenthalt in Trogyllium gelangten wir am nächsten Tag nach Milet. In dem eigentlich knappen Reisebericht lesen wir, dass Paulus die jungen Christen in den Gemeinden mit vielen Worten ermahnt oder ermutigt hat. Und das, natürlich möchte man schon fast sagen, die Juden ihm wieder nachstellten. Er hat sogar seine Reisepläne wegen ihnen ändern müssen. Er wollte eigentlich per Schiff direkt nach Syrien fahren. Von dort aus wäre es nach Jerusalem relativ kurz gewesen oder relativ nah. Aber so musste er halt auf dem Landweg nochmal über Mazedonien. Auf dem Hinweg nach Griechenland ist in Mazedonien der 2. Brief an die Korinther entstanden. Den hat er dort geschrieben und praktisch vorausgeschickt, seinen Besuch angekündigt. Und bei den Korinthern überwinterte er wahrscheinlich und diktierte in dieser Zeit den Brief an die Römer. Er war also während seiner Reisetätigkeit auch sonst noch recht fleißig. Ja, wir haben es gerade gesehen, von Ephesus, einmal rund um die Ägäis nach Korinth, wieder zurück. Jetzt haben wir in Milet. Im Text haben wir jetzt 7 Verse übersprungen, die wir uns jetzt auch noch ansehen. Sie hielten sich zwischendurch eine Woche in Troas auf. Und wir lesen über die letzte Nacht dort die Verse 7 bis 12. Auch mit dem Text möchte ich mich jetzt nicht lang aufhalten. Ich werde häppchenweise lesen und häppchenweise behandeln. Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Erstmal kann man hier feststellen, dass wir einen Hinweis oder vielleicht sogar den deutlichsten Hinweis darauf haben, dass die frühen Gemeinden sich am ersten Tag der Woche getroffen haben. Das heißt hier, sie trafen sich am ersten Tag der Woche, also am Sonntag. Und Paulus redete lange, weil er am nächsten Tag abreisen wollte. Und das hat er, wenn wir am Ende sind, hat er dann auch gemacht, nachdem die Nacht vorüber war. Was mich aber sehr mit Ehrfurcht erfüllt, ist der Schluss des Verses. Mir ist wirklich unbegreiflich, wie meine Rede bis Mitternacht ausdehnen kann. Ich bin eher etwas sparsam mit Worten. Es gibt Leute, die können quasseln und quasseln und quasseln, aber das, glaube ich, war es ja nicht. Er hat vermutlich die Zuhörer einiges gelehrt oder berichtete, was er mit Gott erlebt hat auf seinen Missionsreisen. Es muss auf jeden Fall spannend gewesen sein. Ich bin stark beeindruckt. Weiter ab Vers 8. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf. Doch nicht so spannend. Und auch wenn die Rede von Paulus den Eutychus jetzt nicht richtig packte, wird es für ihn doch noch sehr aufregend. Weiter im Text. Während Paulus weiterredete, fiel er, vom Schlaf überwältigt, vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Mach keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wenn ich die Stelle lese, ich habe da oft schon ein bisschen gerungen damit, für mich hört es irgendwie so an, wie wenn der Eutychus bloß ohnmächtig gewesen wäre. Wir lesen hier, er wurde tot aufgehoben, aber für die Beschreibung von der Auferweckung eines Toten, mir ist das irgendwie zu knapp. Und mein Gefühl sagt mir, irgendwie passt es nicht zusammen. Aber für einen tatsächlichen Tod, und auch damit für eine Auferweckung des Antiochos sprechen, doch ein paar Punkte. Zum einen, oder erstens, war der Lukas wieder dabei. Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben und seit Philippi, ob auf der Hin- oder Rückreise, weiß er jetzt nicht, war er wieder dabei. Er schreibt wieder in der Bierform und der Lukas war Arzt. Und ich denke, wenn der schreibt, dass Eutychus tot gewesen ist oder tot aufgehoben wurde, er als Arzt selber Ahnung davon haben. Mehr zumindest als ich im Jetzt, 2000 Jahre später. Dann der zweite Punkt, der Paulus, der handelt ähnlich wie Elia und Elisa in 1. und 2. Könige. Durch die beiden ist jeweils ein Junge wieder ins Leben zurückgeholt worden. Und es wäre jetzt irgendwie schon komisch, wenn der Paulus, er sieht, der ist ohnmächtig, aber hey, da war doch was mit Elia und Elisa, jetzt machen wir es genauso und zieht da Show ab. Also ist für mich nicht wirklich vorstellbar, dass er da ähnlich handelt, obwohl es nicht mehr nötig gewesen wäre. Und der dritte, letzte Punkt ist, nur weil der Punkt jetzt nicht so recht meiner Vorstellung entspricht, weil es nicht stark betont wird, Lukas war es an der Stelle einfach nicht mehr Worte wert, dann heißt es trotzdem nicht, dass es nicht wahr war. Also ich möchte da schon dem Wort Gottes mehr vertrauen als meinem Gefühl. Es gilt an vielen Stellen. Manchmal steht uns unser eigenes Wissen vielleicht, unsere eigene Erfahrung, unser eigenes Gefühl dagegen. Aber trotzdem, die Wahrheit ist nicht in mir, sondern die Wahrheit ist in Christus Jesus und in seinem Wort. Der Paulus ließ sich aber durch den doch dramatischen Zwischenfall nicht sehr groß ablenken. Und wir lesen weiter. Und er ging wieder hinauf, brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Ja, das kann man sich vorstellen, wenn da jemand drei Stockwerke oder so ist aus unserer Rechnung, aus dem zweiten Stock sein, herunterfällt, tot aufgehoben wird und dann wieder lebt. Eutychus heißt wörtlich übersetzt übrigens der Glückliche. Wir springen in der Karte oder auf der Karte jetzt von Troas zurück nach Milet und im Bibeltext weiter zu Vers 16. Ich lese die Verse 16 und 17. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht so viel Zeit zubringen müsste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Paulus war in Eile und wollte Zeit sparen. Und er ist deswegen an Ephesus vorbeigesegelt. Wie das geht, ich meine, er war ja nicht Kapitän auf dem Schiff, weiß ich jetzt nicht, hat vielleicht ein anderes Schiff genommen oder hat für die Überfahrt bezahlt und konnte damit bestimmen, wo es weitergeht, das weiß ich nicht, das lesen wir hier nicht. Aber schließlich ist er etwa 50 Kilometer südlich von Milet. Also das Stück da sind etwa 50 Kilometer und hier ist auch noch so eine Gebirgskette dazwischen. Von dort aus schickt er nach Ephesus und sagt, die Ältesten sollen kommen. 50 Kilometer, so ein bisschen mehr als eine Tagesreise. Er hat vermutlich 3 Tage in Milet gewartet, bis die Ältesten da waren. Hört sich für mich im ersten Anlauf jetzt nicht nach Zeitersparnis an. Andererseits wäre der Besuch in Ephesus mit vielen Besuchen und Gesprächen verbunden gewesen. Es gab ja dort in der Provinz Asien mehrere Gemeinden oder mehrere, vielleicht nur Hauskreise, weiß jetzt nicht. Aber Ephesus ist ja in der Zeit, in der er dort war, sowas wie das Missionszentrum geworden. Er hielt sich hauptsächlich dort auf, bereiste aber die ganze Provinz Asien und das Wort breitete sich dort überall aus. Vielleicht hat es auch noch Stress mit Juden gegeben oder mit Silberschmieden in Ephesus, wir erinnern uns. Jedenfalls hat er die Fahrt dorthin vermieden, um Zeit zu sparen. Die Karte kann jetzt weg, Nathalie, danke. So, jetzt kommt endlich unser Haupttext von heute, die Verse 18 bis 38. Ich lese ihn erstmal in einem Stück vor. Und ja, wir schauen einfach, was wir da für uns finden. Der Text ist an Älteste gerichtet, also ausschließlich an gläubige Christen. Aber ich denke trotzdem, das Wort Gottes für jeden was hat. Und so dürfen wir alle aufmerksam mitlesen. Die Verse 18 bis 38. Und als sie, also die Ältesten aus Ephesus, und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes, zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Der Paulus spricht hier erstmal von seiner Arbeit in den vergangenen 3 Jahren bei den Ephesern. Die Verse 18 bis 21 hören sich für mich ein wenig so an, als wollte er seinen Dienst dort verteidigen, vielleicht nur das ein oder andere klarstellen, wo es in der Zwischenzeit eventuell falsche Kritik gab. Er war ja doch nun ein paar Monate abwesend. Die Verse 20 und 21 kann man sehr schön zusammenfassen. Zusammenfassung lese ich erstmal vor. Ich habe alles, überall, allen verkündigt. Nochmal, ich habe alles, überall, allen verkündigt. Ich lese die 2 Verse nochmal etwas zerstückelt. und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es verkündigt und gelehrt habe, indem ich die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Das war das alles. Das zentrale Element von diesem Alles ist die Buße zu Gott und der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Ich habe alles überall allen verkündigt. Das überall, das ist einfach. In Vers 20 heißt es schlicht, öffentlich und in den Häusern. Auf heute übertragen würde man den Paulus vielleicht an einem Büchertisch treffen, öffentlich, bei Mischaufführungen oder als Redner bei einer großen Evangelisation im K1 bei uns. Man traf ihn aber auch in den Hauskreisen oder Bibelstunden, wo er die Gläubigen weiter unterwies. Nur mit der schöne Satz, ich habe alles überall allen verkündigt. Und dieses Alle, das setzt jetzt aus zwei Gruppen zusammen. Und Vers 20 sagt er noch, ich habe euch verkündigt und euch gelehrt. Hier sind die Ältesten, also gläubige Christen angesprochen. Das ist die eine Gruppe, die hat er gelehrt. Jetzt muss ich euch kurz was zeigen. In Vers 21 nennt er auch Juden und Griechen. Mit Juden und Griechen sind einfach alle gemeint, die nicht zu Jesus gehören. Juden, die entweder noch nichts von Jesus hörten oder was gehört haben und ihn ablehnten. Aber auch Nicht-Juden, in dem Fall die Griechen, die Jesus in der Regel ebenfalls nicht kannten oder halt gehört haben und widersprachen oder einfach nichts damit zu tun haben wollten. Das ist die zweite, wesentlich größere Gruppe. Denen predigt er die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Es ist normalerweise so, dass ein Mensch sehr gut weiß, in welcher der beiden Gruppen dass er dazugehört. Aber ich bin immer wieder erstaunt, zum Beispiel bei Taufzeugnissen oder irgendwie bei Gesprächen mit Leuten, die einfach schon lange die Gemeinde besuchen, vielleicht sogar in ihr aufwachsen, in einem gläubigen Elternhaus, immer schon hierher kommen, immer schon unten im Kindergottesdienst sitzen, alles hören und sagen, ja, alles ist gut. Man geht in den Gottesdienst, singt schöne Lieder mit, ist schon lange dabei, alles super. Ich bin einmal eine Zeit lang mit dem Zug in die Arbeit nach München gependelt. Das ist schon lang her, da haben wir noch keine eigenen Kinder gehabt. Und auf dem Heimweg musste ich in Mühldorf umsteigen, in den Zug nach Garching. Und von dort aus dann weiterfahren nach Trostberg, wo wir damals gewohnt haben. Habe ich wie immer gemacht. In der Regel war das der letzte Zug am Abend. Damals gingen Züge noch nicht so oft. Und danach fuhr keiner mehr. Und irgendwann sitze ich wieder in dem Zug. Und dann ertönt eine Stimme aus dem Lautsprecher, die mir sagt, dass wir jetzt dann gleich in Waldkraiburg ankommen. Jetzt, wer uns dagegen kennt, der weiß, Waldkraiburg ist nicht Garching. Das ist jetzt irgendwie ganz eine andere Stelle. Ich bin einfach in den falschen Zug eingestiegen. Wahrscheinlich, weil ich es immer mache und nicht aufmerksam war, vielleicht auch müde. Und während der Fahrt habe ich aber nichts davon gemerkt. Züge schauen alle gleich aus, fühlt sich alles gut an, alles in Ordnung. Aber es war einfach trotzdem der falsche Weg. Und als ich das erkannt habe, weil mir das die Stimme gesagt hat, da rutscht dann das Herz irgendwie in die Hose. Jetzt ist man da am Abend, gibt keinen anderen Zug mehr, ich hätte weiterfahren können nach Rosenheim, aber was möchte ich da? Einfach am falschen Ort, irgendwie falsch abgebogen. Dieses Gefühl, ähnlich wie es Mr. Natalie vielleicht ging mit dem Lied vorhin, oder bis der Elias erlebt hat, haben wir vorhin Zeugnis gehört, dass man ein Riesenproblem hat. Das braucht man für sich selber irgendwann im Leben, dass man erkennt, ich habe Sünde und ich brauche eine Lösung dafür und ich selber habe keine. Übrigens, ursprünglich stand hier ein anderes Beispiel, als ich nämlich gestern über die Erkenntnis der eigenen Sünde nachgedacht habe. Ja, sage ich jetzt mal nicht, wo ich nachgedacht habe, habe ich plötzlich ein Problem erkannt, ein unangenehmes Problem. Ich habe das entdeckt. Können Sie sich vorstellen, wo ich gesetzt bin? Genau, im Altpapier. Nee, natürlich nicht, auf der Toilette. Ich habe in der Nacht dann drüber gerungen und habe mir gedacht, das Beispiel kann ich nicht bringen, das ist echt zu eklig. Aber nachdem der Elias da so freigeredet hat, habe ich mir gedacht, zeige es euch doch noch kurz. Ich habe Glück gehabt. Ich habe es früh genug erkannt, das Problem. Okay. Ja, wenn du schon lange in die Gemeinde kommst und das irgendwie nie wirklich erkannt hast, dass du Sünde in deinem Leben hast und dass du so nicht ohne weiteres bestehen kannst und nicht dringend eine Lösung dafür brauchst, dann stimmt irgendwas nicht. Dann hast du irgendwas Wesentliches an der Verkündigung hier überhört. Und ja, Paulus sagt, er hat die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus allen gepredigt. Also diese Verlorenheit vor Gott, das sollten wir alle mal irgendwo mit Schrecken festgestellt haben. Es ist wichtig, es braucht den Schritt, Gott zu bekennen, dass man verlorener Sünder ist und dass man Hilfe von ihm braucht, sonst bleibst du nämlich genau das, ein verlorener Sünder. Durch Jesu Tod am Kreuz hat er grundsätzlich für die Schuld deiner und meiner Sünden bezahlt. Er möchte von uns allen, dass wir das annehmen und den Kurs des Lebens in Richtung Gott ändern. Das Erkennen, ihm zu sagen, ihm zu bekennen, sein Opfer annehmen und umzukehren, das ist die Buße. Und der Glaube, also nach dieser Umkehr, möchte man das Leben mit Jesus als Herrn und Retter führen. Du weißt dann, dass dir durch Jesus alles vergeben ist und dass du durch ihn ewiges Leben hast. Auf Jesus zu vertrauen, im Leben jetzt schon, aber auch für die künftige Ewigkeit, das ist der Glaube, von dem Paulus hier spricht. Wichtig ist noch, daraus, aus dieser Umkehr und dem Glauben, erfolgt hoffentlich ein anderer Lebensstil. Man lässt das ein oder andere und man tut vielleicht bessere Dinge. Es gibt gute Taten oder gute Werke, wird es oft genannt. Das ist aber Folge der Umkehr. Das ist jetzt nicht die Voraussetzung. Jeder muss wissen, du musst nicht erst besser werden, um zu Jesus zu kommen. Nein, gerade umgekehrt. Komm zu Jesus, wie du bist, und dann wird es besser. Aber wichtig ist, dass man kommt. In den Versen 22 bis 25 teilt Paulus den Ältesten mit, dass er nach Jerusalem reist, obwohl ihm der Heilige Geist immer wieder sagt, dass ihm dort Fesseln und Bedrängnis erwarten. Er hat aber im Vers 24 seinen Dienst, das Evangelium weiterzusagen, mit Freude im Blick. Auf das angekündigte Leid nimmt er keine Rücksicht. Auch da muss ich bekennen, wenn ich das lese, also ich kann das von mir jetzt so nicht behaupten. Ich denke mir da, wie kann man sowas schreiben? Und frage mich, ob Paulus schon wusste, was er hier sagt. Aber ich habe ja anfangs erwähnt, dass er vor dem Winter auf der Hinreise nach Griechenland den zweiten Brief an die Korinther geschrieben hat. Ich lese euch zwei Verse daraus vor. 2. Korinther 11, die Verse 24 und 25. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geistliche bei weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich denke, er weiß, wovon er spricht, wenn er über Leiden spricht. Und ja, Paulus ist sicher eine große Ausnahme, vielleicht die große Ausnahme. Aber wir ahnen schon durch seinen Bericht und auch durch seine Haltung, unser Leben, das wir hier führen als freie Christen, das ist einfach Gnade und ein Riesengeschenk. Es ging ja auch ganz anders. Und er nimmt das einfach auf sich. Wir kennen keine wirkliche ernste Verfolgung. Schon gar nicht körperliche Angriffe oder Anschläge auf unser Leben. Ich denke, das ist eine Sache, die wir in Demut und Dankbarkeit einfach annehmen können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Gefahr, wenn man nicht so wie Paulus erlebt, wie oft man bewahrt wird, wie Gott einem zur Seite steht, auch in schwierigen, sehr schwierigen Zeiten, wird vielleicht lau. Müsste man mal drüber nachdenken, aber jetzt nicht hier. In den Versen 26 und 27 steht Paulus fest, dass ihnen alles verkündigt hat, was zum Ratschluss Gottes gehört. Er ist nicht schuld, wenn trotzdem jemand verloren geht. Ich bin rein von aller Blut, sagt er ihnen. Hier sehen wir, dass Paulus durchaus eine Verantwortung für das Heil, der ihm anbefohlen sieht. Nicht, dass er jetzt die Menschen direkt retten könnte, das kann er natürlich nicht, aber schon in der Weise, dass er dafür verantwortlich ist, dass einfach alle ausreichend Bescheid wissen, um letztlich das Angebot Jesu anzunehmen. Er spricht sich an dieser Stelle davon frei und er überträgt damit auch die Aufgabe an die anwesenden Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Die müssen da weitermachen. Sie müssen allen alles verkündigen. Ich bin froh, dass er diese Aufgabe nicht an einen weiteren Überapostel weitergibt, dass das alles an einem hängt, sondern es sind mehrere Älteste, die sich künftig um die Herde kümmern müssen. Und es ist auch gut so. Aber es ist trotzdem eine große Verantwortung, die bei den Hirten da bleibt. Wir haben vor Jahren in einem Hauskreis mal darüber gesprochen, ob ein Mensch für einen anderen Rechenschaft ablegen müsste. Ich wusste, es gibt eine Stelle, aber ich habe es damals nicht mehr gefunden. Jetzt habe ich es nochmal rausgesucht. In Hebräer 13, Vers 17 steht, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Da bin ich echt gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Älteste für ihren Dienst mal Rechenschaft ablegen. Aber auch für das Ergebnis, auch für den Zustand eurer Seelen, wird im Rechenschaftsbericht von den Ältesten etwas stehen. Das finde ich heftig. Eine Riesenverantwortung. Und der Paulus ist ja vorbildlich nachgekommen, indem er einfach nichts offen lassen hat. Wie vorhin schon mehrmals gesagt, er hat alles überall allen verkündigt. Im Folgenden bereitet Paulus die Ältesten auf einen weiteren Dienst vor, zeigt ihnen nochmal ihre Verantwortung und auch drohende Gefahren. Ich lese nochmal Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. So die Ältesten, ich denke jeder, der in Verantwortung steht, ist aufgefordert, hab erstmal Acht auf dich selbst. Wir kennen das Gleichnis von Jesus, in dem er sagt, wir sollen uns erst um den Balken in unserem Auge kümmern, ehe wir uns um den Splitter im Auge eines Bruders sorgen. Das Prinzip gilt hier für die Ältesten im Besonderen. Sie können nicht unordentlich leben und gleichzeitig in der Gemeinde als Vorbild dienen. Sie selbst sind aber nicht über Versuchungen erhaben. Ja, müssen deswegen besonders auf sich selbst aufpassen. Das Älteste, ja, hört man Dinge, die einem das Leben nicht unbedingt einfach machen. Ja, es gibt Versuchungen, die ich früher nicht gekannt habe. Und die Herde, also Herde, Gemeinde, meint alles dasselbe. Auf die es zu achten gilt, das sind ja nicht nur ein paar Schafe, die Wolle abgeben oder irgend sowas oder hier Spenden abgeben, sondern es ist die jeweilige Gemeinde vor Ort, in der die Ältesten vom Heiligen Geist eingesetzt wurden. Und diese Gemeinde ist jetzt nicht unsere Gemeinde, von jedem Einzelnen von uns, auch nicht die der Ältesten, schon gar nicht die von Philipp. Gott hat sie erworben. Das lesen wir in eben diesem Vers 28. Die Gemeinde, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Es ist seine Gemeinde, sie gehört ihm und wir dürfen in ihr leben. Auch dafür können wir dankbar sein. Und ja, wenn mal was nicht so läuft, wie man es sich vielleicht vorstellt oder wünscht, freu dich trotzdem. Es ist Gottes Gemeinde. Er hat sie teuer erworben und er kümmert sich persönlich durch den Heiligen Geist darum, dass es Älteste in der Gemeinde gibt. Aber wie wir schon gehört haben, die sind nicht unfehlbar. An der Stelle eine Bitte. Ja, vergesst eure Ältesten nicht. Betet für sie. Behauptet einfach mal, sie haben es wirklich nötig. Diese besondere Verantwortung zeigt der Paulus den Ältesten deswegen so deutlich, weil die Herde ja angefochten ist. Er sagt ja, dass räuberische Wölfe kommen werden, die die Herde nicht schonen. Das ist ein krasses Bild. Also, als Kind habe ich Tierfilme angeschaut. So ein Wolf oder Wölfe, so ein Rudel, das da ein Reh reißt oder in dem Fall der Schaf. Das ist schon was Grausiges. Und ja, mit Schonen ist da nichts. Und sogar aus den eigenen Reihen werden Männer auftreten. Mit verkehrten Dingen, die Jünger dazu bringen, ihnen zu folgen. Weg vom Evangelium, hin zu der Lehre von einem Menschen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und man möchte meinen, Paulus übertreibt hier. Aber in den späteren Briefen lesen wir etliche Male, dass es das öfters gab. Leider, muss man sagen. Leider öfter, als man denken möchte. Und deswegen wiederholt Paulus wohl noch einmal, seid wachsam. Er selbst hat sich sogar unter Tränen vor falschen Lehrern gewarnt. Schließlich, in Vers 32, übergibt er die Brüder Gott und dem Wort seiner Gnade. Sicher ist das Vertrauen auf Gott das Wesentliche im Leben eines Christen. Aber die Lehre, die sie in seinem Wort findet, und der Gehorsam diesem gegenüber, gehört eben auch dazu. Wir lesen hier, das Wort hat die Kraft, euch aufzubauen und zu erben unter allen Geheiligten zu machen. Hier spricht Paulus mit euch, ja wohl die gesamte Gemeinde an. Es wäre einfach seltsam, wenn nur die Ältesten ein Erbteil erhalten würden. Das Wort hat also Kraft, die Gemeinde aufzubauen. An Gott müssen wir uns klammern und an seinem Wort müssen wir uns immer wieder orientieren und danach handeln. Uns ist Auferbauung durch seine Kraft verheißen. Vor dem Abschied von den Ältesten kommen nochmal drei Verse, in denen Paulus betont, dass er für sich und seine Gefährten kein Geld von den Ephesern genommen hat. Er hat sich selbst versorgt und konnte sogar Bedürftigen etwas abgeben. Es klingt wieder ein Stück weit nach einer Verteidigung seiner Dienstjahre in Ephesus. Und na, es wäre einfach schon denkbar, dass Kritiker behaupteten, Er hat sich einfach ein paar schöne Jahre in Ephesus gemacht, auf Kosten der Gemeinde. Und na, so ein Ruf wäre sicher für seine Verkündigung ein schlechtes Bild gewesen oder ein schlechtes Licht. Glaubwürdigkeit ist einfach für jeden wichtig, der in Verantwortung steht. Wenn man was weitersagt und das Leben spricht ganz andere Dinge, dann ist es einfach schwierig. Er sagt es ihnen aber als Vorbild, wir sollen Arbeiten und Bedürftige unterstützen. Schließlich beten sie gemeinsam und der herzliche Abschied, das heißt hier, sie weinten sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, zeigt doch auch, wie lieb sie ihn hatten, wie dankbar sie ihm waren. Ja, und die Tatsache, dass er ihnen gesagt hat, dass er es nie mehr wiedersehen wird, das macht es natürlich auch nicht leicht. Vor einem letzten Gedanken möchte ich das alles nochmal kurz zusammenfassen. Der Paulus, der war viel auf Reisen, hat dabei sehr viel erlebt. Selbst die Auferweckung eines Toten ist beinahe nebensächlich in den Aufzeichnungen des Lukas. Paulus schonte sich selbst nicht. Hauptsache ist, das Evangelium muss verkündigt werden. Seinen Dienst in Ephesus und Asien übergibt dann mehrere Älteste. Die Gemeinde, sagt Paulus, gehört nicht uns, sondern Gott hat sie teuer erworben. Und sich an sein Wort, an Gott und an sein Wort zu halten, ist für eine Gemeinde überlebenswichtig. Ich möchte nochmal auf den Vers 28 zurückkommen, wo es darum geht, dass die Gemeinde von Gott erworben ist. Ja, Gott hat die Gemeinde erworben, aber an der Stelle hört sie nicht auf. Wir hier Einzelne, wir haben es manchmal nicht leicht miteinander. Ab und an knirscht es ein bisschen zwischen uns, vielleicht auch zwischen den Zähnen, weil wir einfach so unterschiedlich sind. Jetzt nach der Predigt wird uns der Jakob noch ein paar Momente Zeit lassen. Ich möchte, dass besonders darüber nachdenkt. Christus hat mit seinem eigenen Blut für alle deine Mitgeschwister hier den gleichen Preis bezahlt wie für dich. Sie ist einem genauso viel wert wie du und er liebt sie genauso sehr wie dich. Amen.